Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Original verkorkt Podcast live mit Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel am 28. April 2021. Hallo Daniel.
Servus, hi. Hallo, hi. Christoph.
Ja. Ja, das ist schon unsere dritte Sendung zusammen.
Wahnsinn.
Ja. Wahnsinn. Ne? Also wir haben vor knapp einem Jahr, da war es allerdings schon Anfang Mai, haben wir die erste Runde Gutsweine vorgestellt oder du vorgestellt. Ja. Und wir haben drüber gesprochen und wir haben getrunken und ein bisschen übers Weingut und die Weine gesprochen. Jetzt müssen wir heute sozusagen so ein bisschen den Spagat schaffen, für die interessant zu bleiben, die letztes Jahr auch schon mit dabei waren, und aber auch die mitzunehmen, die letztes Jahr noch nicht mit dabei waren und vielleicht das Weingut noch gar nicht so gut kennen.
Ja.
Kriegen wir aber hin, glaube ich. Wir haben sechs Gutsweine von den, ich sag mal, 8, die es eigentlich gibt. Ne? Es gibt ja noch Sauvignon Blanc eigentlich und auch Spätburgunder.
Genau. Ja.
Aber sechs Flaschen passen gut in eine Sechserkiste und wir haben gesagt, wir fangen wie im letzten Jahr mit Rosé an. Ne?
Das passt gut. Das Wetter passt zwar nicht dazu unbedingt gerade, aber
bei euch
wir probieren
nicht,
das mal.
Bei uns war es heute richtig sonnig. Also es war keine Wolke am Himmel, aber immer noch vergleichsweise kalt. Also ich meine, ja, heute ging es. Heute waren es 16 Grad, aber gerade nochmal 0 Grad heute Nacht. Und im Allgemeinen auch eher so 11, 12 Grad im Moment. Also
Wir freuen uns über Regen. Wir brauchen unbedingt Regen. Es ist so unglaublich trocken und wir haben so viele Reben nach ausgebessert und nachgepflanzt und sind da schon am Wässern, so ein bisschen die nachgepflanzten Reben anwässern, gerade heute auch draußen gewesen. Aber es wäre natürlich schön, wenn es mal so 20, 30 Liter regnen würde. Das wäre perfekt. Das wäre absolut gut für die Natur.
Aber du sagtest, es regnet heute, ja?
Ja, es hat jetzt gerade so ein bisschen angefangen. Mhm. Ist ganz gemütlich hier. Schön.
Und wie ist die Vorhersage so?
Oh, keine großen Mengen, ja. Aber wir freuen uns über jeden Tropfen.
Ja, ja. Ist es insgesamt insgesamt trockener geworden in den letzten Jahren deutlich, ne? Also auch
Die letzten Jahre waren halt trocken. Also seit im Prinzip seit 17, ja. Also 18 war natürlich extrem, ja, 19 auch nicht viel. Und 2020 war auch wieder sehr trocken, wobei wir hier bei uns in der Gegend eigentlich eine ganz gute Verteilung hatten im Sommer. Es gab immer mal wieder so ein kleines Gewitter oder ein kleiner Schauer, der uns dann wieder so ein paar Tage weitergeholfen hat. Und eigentlich so ganz so dramatisch war es nicht. Also wir haben letztes Jahr zumindest kein Wasser gefahren oder so. Also es war eigentlich sehr entspannt, ein sehr entspanntes Jahr, so das 2020. Ja.
Naja. Ich war ja tatsächlich bei euch dann auch im Oktober, eigentlich mitten in der Lese. Oder, ja, fast noch, also zum Anfang der Riesling-Lese, glaube ich. Ne?
Genau, ja.
Da wirkte die eigentlich auch ziemlich entspannt, muss ich sagen.
Die Natur hat es echt gut gemeint mit uns letztes Jahr. Es war wirklich, es gibt ja so Jahrgänge, wo man wirklich der Natur was abbringen muss und das kann man von 2020 nicht behaupten. Ja. Also da war einfach der ganze Witterungsverlauf, wir hatten keinen Frost, wir hatten keinen Starkregen, kein Hagel, keine irgendwelche Abschwemmungen durch Starkregen. Ja. Wir hatten eigentlich auch keine Krankheiten, keinen Krankheitsdruck, also keine Perro, keine Botrytis, gesunde Trauben. Eigentlich, also es war so wirklich so ein Bilderbuchjahrgang, kann man wirklich sagen. Ja, also
auch in der Menge.
Im Herbst. Die Burgunder waren wenig, sehr wenig, aber sehr gut und sehr schnell, auch hochreif.
Ja.
Die Rieslinge waren normal, die Erträge. Es war eigentlich so ein schönes Jahr, wirklich. Also Riesling war ja so sogar ein Tick über 19 bei uns zumindest. Also mengenmäßig.
Qualitativ können wir gleich mal drüber sprechen. Können wir ja vielleicht mal so ein bisschen gerade zu 18 und 19 vergleichen. Du sagtest vorhin, Du hast dein Kellerbuch mal mitgebracht. Das ist ja, da steht ja im Prinzip wirklich so alles drin, was in diesem Jahr passiert.
Ne? Das Herbstbuch ist das.
Ja, das Herbstbuch, stimmt. Das
sind auch nicht nur amtliche Aufzeichnungen, sondern auch so meine privaten und eigene Einschätzungen, was den Jahrgang betrifft, und Wetteraufzeichnungen schreibe ich da immer hinten auf die letzte Seite noch drauf. Und ja, was man so denkt im Herbst, ja, das ist immer ganz
Tagebuch schön, eigentlich, ne?
Ja, genau.
So. Das Tagebuch eines Winzers.
Sozusagen, ja. Ja, ist schön.
Ja, kommen wir bestimmt gleich drauf zurück. Ich schwenke mal gerade so ein bisschen in den Rosé. Der hat wieder so eine schöne korallenrote Farbe. Eigentlich super intensiv, ne, in der Farbe.
Ja, sehr
fast
leuchtend.
Ja, genau.
Fast ein bisschen kitschig von der Farbe, ja, aber.
Das hätte ich mir jetzt nicht zu sagen erlaubt, aber es ist tatsächlich, weil es so leuchtet, ne, es ist fast so ein Neonton oder so.
Ja, es ist irgendwie gerade so passiert. Es ist halt relativ viel St. Laurent mit im Spiel und weniger Spätburgunder in diesem Jahrgang, und das hat sich so ergeben durch die Parzellen. Wir hatten tolle Spätburgunder Trauben und manchen Jahrgängen auch mit in Rosé reinfließen, aber die sind dieses Jahr
zu gut
in den Gutspätburgunder gegangen und so.
Ja, wenn du sagst, du hattest eh nicht so, bei den Burgunder waren die Erträge etwas geringer, dann.
Ja, genau. Ja, die haben wir eigentlich alle gebraucht für einen Gutspätburgunder, und daher ist der Rosé relativ St. Laurent-lastig. Und daher auch diese recht intensive Farbe, die er hat.
Ja. St. Laurent ist ja eine recht ungewöhnliche Sorte in Deutschland, ne? Also es gibt nicht viel St. Laurent. Ist eigentlich eine österreichische Sorte. Kannst du was dazu sagen?
Ja, also Sieversheim hatte, also es gibt in Sieversheim St. Laurent Parzellen, die sind mittlerweile 70 Jahre alt.
Okay.
Also das sind auch noch uralte Stöcke, und mit denen habe ich schon eigentlich immer geliebäugelt, schon vor 20 Jahren, als ich so angefangen habe, mich ein bisschen mit Rotwein zu beschäftigen. Mhm. Das ist mittlerweile schon 25 Jahre her. Und das hat mich schon immer gereizt. Also da gibt's drei alte Parzellen, aus denen wir das Schnittholz rausgeholt haben, also die alte Genetik aus den von dieser Parzelle dann halt die Reben gefropft haben, also Schnittholz geholt, gefropft und dann halt bei uns wieder ausgepflanzt.
Also sozusagen, man nennt das ja als Selektion Massal, im Gegensatz zu dieser sozusagen Klonvermehrung, ne, wo Star Wars Klonsoldaten alles in einer Reihe in der Rebschule stehen.
Genau, das ist alles wild gemischtes, alte, verschiedene Genetik. Also da wissen wir auch nicht, wie die Klone heißen oder keine Ahnung. Ja. Das ist halt einfach so aus den alten Anlagen rausgeholt.
Ja.
Wobei St. Laurent halt schon auch eine Diva ist. Also das muss man schon echt sagen. Also St. Laurent ist in manchen Jahrgängen echt schwierig, weil sie halt schon recht früh zu Fäulnis neigt. Ja, und gut, 2020 war das jetzt nicht der Fall. Aber wenn man St. Laurent nicht wirklich früh entblättert und auch Trauben teilt für Rotwein, dann wird's ganz schwierig. Ja, und wir gehen eigentlich so ein bisschen dazu über, dass wir den St. Laurent auch speziell für Rosé ganz früh ernten mit schöner Säure und niedrigen Mostgewichten.
Ja.
Der Rosé ist auch hier mit 11,5 so wunderbar sommertauglich und das ist für Rosé ganz gut. Für Rotwein ist natürlich eine andere Geschichte. Da muss man wesentlich mehr Arbeit reinstecken in die Anlagen. Mhm. Aber es ist eine interessante Rebsorte, die es eigentlich schon immer hier gibt und die auch eine gewisse Tradition hat hier in Rheinhessen.
Hast du den schon reinsortig ausgebaut?
Ja, 2018 gibt's von uns St. Laurent Reserve. Das war so eine Ausnahme.
Ja.
Ja, da haben wir die schönsten Fässer haben wir da mal gefüllt als St. Laurent. Ja, ich will nicht sagen, es ist eine Eintagsfliege, aber 2018 hat dann wirklich alles perfekt gepasst, und dann haben wir das auch so separat mal auf die Flasche gebracht. Mhm. Wenn du das nächste Mal da bist, zeige ich dir das mal.
Ja, gerne. Ja. Ja, ansonsten ist normalerweise Frühburgunder, Spätburgunder und Merlot auch drin, ne?
Genau, ja. Das sind aber nur Saftabzüge von den Rotwein, von der Rotweinmeiche runter. Und von daher mengenmäßig nicht so viel.
Ja.
Aber Frühburgunder ist auch zum größten Teil als Wein ausgebaut worden letztes Jahr in 2020. Mhm. Und das variiert so ein bisschen von Jahrgang zu Jahrgang einfach, ja, wie gerade der Herbst halt ausfällt. Wichtig ist halt, dass man es früh erntet, um halt wirklich eine Frische und eine Finesse und eine Leichtigkeit auch einzukriegen. Ja.
Ja.
Ist sehr saftig und trinkig, das Ding. Ja.
Ja, es ist so der, das ist schon so der klassische Sommerrosé, ne? Das ist unkompliziert, süffig. Das hat genau. So eine gute Süß-Säure-Balance, da sind ja bestimmt noch 6-7 Gramm Restzucker drin. Ne?
Ja, genau, 6 Gramm. Ja. Ja.
Und das ist so in auf eine angenehme Art und Weise unkompliziert, würde ich sagen. Also das ist dieses ganze Rosé-Spektrum hat sich ja enorm erweitert, finde ich, in den letzten Jahren. Es gibt jetzt von den Rosé von Château d'Esclin oder so, die irgendwie mittlerweile dreistellig sind und
in
besten Burgunderfässern ausgebaut werden, ne? Bis hin zu den super kalt vergorenen Bonbon-Rosés gibt es echt eine ganze Spannbreite.
Ja, krass.
Aber ich finde es schön eigentlich, dass dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der ganzen Weinvariante sozusagen. Ja.
Ja, ist so. Also ich habe nicht vor, da in diese Richtung irgendwas zu machen. Ja. Also als Reserve, wie auch immer, mit Holz und Spontangärung und so weiter. Zur Zeit ist es so, dass wir machen ein Rosé und das ist denke ich, im August, das ist auch keine so große Menge bei uns. Ja, wir haben ja nicht so viel Rotwein. Und das ist zurzeit sehr erfolgreich im Frühjahr. Und bis August ist das dann weg. Und dann, passt das. Ja.
Nö, das passt ja auch. Ja. Das macht Spaß. Also das macht jetzt auch Spaß. Das ist
Es ist auch früh gefüllt und recht halt komplett Edelstahl und daher auch eine sehr schöne frische Kohlensäure. Das ist so sehr.
Ja, das bitzelt noch ein bisschen, ne, wenn man es frisch aufmacht.
Ja, ja genau. Ja, ja.
Ist es denn eigentlich, das hält sich ja dann unterm Schrauber eh länger, ne? Unterscheidet sich eigentlich eine Schrauberabfüllung von einer unter Kork? Also musst du da noch was anderes machen sozusagen? Musst du da noch was zugeben? Oder?
Rosé habe ich noch nie mit Kork gefüllt, aber.
Nee, ich meine jetzt allgemein eher, ja.
Ja, allgemein, ja. Ja, klar, logisch. Also wir machen immer wieder Rückstellproben, wo wir halt verschiedene, meistens, also im Normalfall mit Porphyr, was eigentlich so die Visitenkarte des Weinguts ist, gibt es jedes Jahr verschiedene Verschlüsse, verschiedene Korken, BVS, also Schrauber und auch jetzt seit 2-3 Jahren mit Diam, also mit diesem zusammengefügten Kork mit Bienenwachs, also ohne Kunststoffe, was finde ich ganz interessant ist. Wo uns aber noch die Erfahrung fehlt, einfach, wie die Weine dann weiterhin reifen. Aber klar, das ist ein spannendes Thema und die Erfahrung zeigt aber, dass die Schraubverschlüsse, wenn sie unglaublich frisch bleiben und wenn sie frisch auf sind, auch oft so ein bisschen was Reduktives haben, was aber dann eigentlich so nach 10 Minuten verschwindet.
Ja,
nach 10 Minuten lüften und dass diese Schraubvarianten wirklich auch nach 10 Jahren brillant dastehen und durchweg besser dastehen als
alles andere.
Als alles andere, ja.
Leider ja, ist du es erinnerst so. Dich, hatte ja bei der letzten Gutsweinsendung hatte ich ja den 2,7er Scheurebe. Und
ja,
da war das ja auch, richtig. Ne? Da war, da, ja. Das hat ja geplöppt, als ich den aufgemacht habe. Und ja, als ich ja, den Wahnsinn. Eingeschenkt habe, war da ja tatsächlich noch eine leichte Kohlensäure drin.
Ja,
das
ja,
fand ich schon total. Sehr beeindruckend. Ja.
Ja.
Also das war für mich auch so. Ich habe damals einiges auch an Schraubverschlussweinen mal weggelegt, um zu schauen, wie die sich entwickeln. Und klar, die entwickeln sich viel, viel langsamer. Und sie bleiben teilweise echt unglaublich frisch. Ja,
ja, Wahnsinn. Wir haben heute Mittag, nach dem Vormittagessen, wir probieren ja jeden Tag ein paar Weine vor Mittagessen für eigentlich zu Lehrzwecken für die Azubis und Praktikanten. Und dann stehen wir hier in der Winothek und es gab heute eine Vertikale von Mellerfür, also Fürfelder Riesling,
ja.
Von 2015 bis 20, also fünf Jahrgänge. 17 hat gefehlt. 17 haben wir nicht gemacht, der war erfroren. Aber ansonsten waren die 15 und 16 waren noch mit Naturkork und dann haben wir umgestellt auf Stelvin. Und ja, 15 hatte leider einen Durchmesser gehabt, also einen leichten, also ja, du weißt es ja da nicht, ob es ein Defekt ist oder ob es einfach, das sind so schleichende, so leichte, muffige Töne, ja. Und 16 war zwar brillant, so vom Kork und so, das war auch gut, aber 15, eigentlich habe ich den Wein viel besser in Erinnerung, ja. Es war jetzt auch nicht, es war nicht schlecht, es war kein klassischer Kork, aber die Schraubverschlüsse haben halt wirklich brillant dagestanden, ja, auch gerade nach 10 Minuten Belüftung im Glas. Und der Naturkork war schwierig. Aber ich will jetzt den Naturkork nicht schlecht machen. Ich bin selbst großer Fan und Freund von Naturkork und wir halten auch bei den großen Gewächsen am Naturkork fest, am hochwertigen Naturkork, für den wir mittlerweile 1 Euro pro Stück ausgeben.
Ja, das ist schon krass, ne? Also es geht ja bis, glaube ich, bis 1,50 oder 2 Euro hoch, ne?
Ja,
also
für den, ja, Wahnsinn.
Für den Ja, und es gibt immer wieder auch die Meldung von der Korkindustrie, man hätte jetzt die Ultima Ratio gefunden und jetzt tatsächlich das Mittel gegen TCA, also das, was den Kork halt ausmacht, den Muffton. Aber das gibt's auch schon seit Jahren immer wieder. Ich habe es vorgestern wieder gelesen, aber mal sehen. Ja, es kommen sehr schöne Rückmeldungen zum sozusagen aus dem Chat zu dieser feinen Bitternote, die der Wein auch hat und ja, zu dem runden Mundgefühl, das ist ja zusammen mit diesem mit dieser Frucht und der leichten Restsüße ist es einfach ein sehr süffiger Wein.
Ja, ist es auch, ja. Also ich mache da auch keine Philosophie draus und auch das muss einfach, wir machen oft die Erfahrung, dass wenn es uns eigentlich, wenn wir sagen, also hier intern im Weingut, boah, das ist eigentlich ein Tick zu rund, ja, ein Tick zu gefällig, sind es die Rosés, die, sagen wir mal, ja, am meisten gefeiert werden, ja, und verkauft auch werden. Ja, das ist leider so, ja. Und ja, und dann ist es halt auch so passiert. Also es war ein kleiner Tank, der ist einfach auch stecken geblieben. Also die Süße, die wird ja nicht hinzugefügt, sondern die Süße, die steht ja, ist ja quasi eine natürliche Fruchtsüße. Die aus der Gärung zurückbleibt und es war ein Tank, der nicht durchgegoren war und im Cuvée kam er dann halt auf diese 6 Gramm Zucker, was vielleicht könnte auch 5 haben, aber mein Gott, jetzt ist es halt so. Bei diesen Langgärungssachen, die dann auch, sagen wir mal, ein bisschen provoziert werden, dass sie auch dann stehen bleiben, dass sie süß bleiben sollen, dann kann man das oft auch nicht so ganz auf den Punkt beeinflussen. Und ja, so ist es dann.
Ja. Dann können wir ja mal übergehen zum ersten Weißwein, der naturgemäß so ein bisschen kantiger ist. Machen wir mal den Silvaner auf.
Silvaner? Gerne.
Grüner Silvaner, so steht es auf dem Etikett. Gibt ja tatsächlich auch noch blaue und gelbe Silvaner. Also gelben hat man so gut wie kaum noch, aber blaue findet man ab und zu. Bei euch um die Ecke Genau, im Alsenztal gibt es noch ein bisschen was.
Ja, genau.
Und in Franken halt, ne? Ich weiß nicht, wo sonst noch blauer Silvaner steht im Moment, aber grüner Silvaner ist eigentlich der typische. Und
große Tradition in Siegersheim.
Große Tradition. Ja. Genau, ja, also große Tradition Rhein-Hessen. Überhaupt in Rheinhessen. Rheinhessen ist eigentlich das Silvanerland. Man sagt ja immer, Franken wäre das. Und in gewissem Maße ist es das natürlich auch, weil die Franken den Silvaner vom Gutswein bis zum großen Gewächs haben, während die Rheinhessen sich das, ja, ich weiß nicht, ob sie es sich nicht getraut haben damals, als es mit den großen Gewächsen kam. Aber zumindest gibt es keine. Und, aber von der Fläche her war Rheinhessen immer das stärkere Silvanerland.
Ja, ja, Wahnsinn, ja.
Und ihr hattet ja auch bis zu 50%, glaube ich, im Weingut, ne?
Ja, 40% Silvaneranteil hatte mein Vater, ja. Das war wahnsinnig viel, ja. Also so, da ist einiges gerodet worden, ja. Aber die Silvaner passt von daher eigentlich ganz gut hierher, weil wir auch noch hier in Sievershalm halt ein bisschen kühler und höher liegen und einfach ein bisschen spätere Reife, hier haben und der Silvaner wächst im Prinzip zum größten Teil auf Nordhängen bei uns und Nord- oder auch ostgeneigte Hänge, also im Prinzip die Rückseite der Herkratz, wenn du es so willst, was vom Boden her unglaublich spannend ist, aber halt klimatisch kühl ist und auf diese steinigen Böden und kühle Standorte, da passt Silvaner echt am besten hin. Ja, also Burgunder, denen ist es eigentlich tendenziell zu trocken dort. Und der Silvaner zeigt dann halt auf diesen steinigen Böden auch eine mineralische Note, eine salzige Note und bringt auch die Säure mit. Also die Silvaner, wir haben jetzt zum Beispiel 2020 Silvaner geerntet mit fast identischen Säurewerten wie der Riesling. Also so 7,5 Säure haben wir geerntet beim Silvaner. Ja. Und das war sensationell. Also es war klasse.
Ja. War
halt tendenziell früher geerntet, natürlich, ja, vorm Riesling geerntet, um halt die Säure noch ein bisschen zu halten, ja, aber es war schön. War klasse.
Ja, das hat mir die letzten Jahre auch schon gut gefallen, weil es auch in den noch wärmeren Jahren vielleicht trotzdem immer so eine ganz klare Frische auch und Kühle behalten hat, ne?
Und ich finde, das
zeigt sich auch hier, also ich finde den super spannend in der Nase, weil es hat so ein bisschen was von Rauch, fast von Dope,
ja,
und Tabak.
Genau. Ja,
es ist echt so ein Dope-Wein.
Ja, Wahnsinn, ja. Ne? Ja. Ich finde die Nase auch unglaublich cool, ja. Also es ist auch einer meiner, ich würde neben dem Riesling irgendwie schon mein Lieblingsgutswein.
Ja,
so, dass wir momentan auch echt oft trinken, jetzt gerade so auch nicht nur zum Spargel, sondern einfach auch so, ja. Das ist einfach ein tolles Ding, was halt auch so die Nase ist so wild und würzig und rauchig und am Gaumen ist er halt mineralisch und er mit, also hat einen guten Zug, ja, und ist auch animierend, ja, also das macht nicht satt irgendwie, das ist irgendwie ein cooles
Ding. Es wirkt eigentlich frisch und leicht, hat aber eben trotzdem eine total schöne Substanz und ich finde auch richtig Charakter schon, ne?
Ja, absolut.
Ist schon ganz, ist einfach ein, also wenn wir nachher nochmal weiter durchprobieren, ist es einfach ein ganz anderes Ding und aber es hat sich, also diese ganze Idee von Silvaner hat sich in den letzten Jahren, ich finde insgesamt auch nochmal unglaublich weiterentwickelt und verändert.
Ja.
Was früher so gerne so überreif gelesen wurde, so latschig war, so fett und so von Honigmelonen triefend eigentlich. Das hat jetzt eigentlich nur noch diese, bei ganz vielen nur noch so diese ganz leichten Anklänge, ne? Von dieser Frucht, die ja schnell, also so eine Honigmelone ist ja auch, wenn die gerade reif wird, mag ich die gerne, aber wenn die dann irgendwie zu lange steht und dieses Alkoholische bekommt, dann wird es sehr unangenehm, finde ich. Und das war bei also das kann der Silvaner eben auch gut, diese ganze Bandbreite.
Und, absolut.
Jetzt wird es gerade in Rheinhessen auch, aber auch in Franken einfach viel früher gelesen und dann bekommt diese Rebsorte einfach eine ganz andere Klasse, finde ich.
Ja. Ja.
Ich finde, also Silvaner hat man ja auch nie, Entschuldigung, Silvaner hat man ja auch nie mit Säure eigentlich in Verbindung gebracht, so wirklich.
Nee, hat er normalerweise auch nicht. Also wir hatten jetzt, das war jetzt eher 2020, also im letzten Jahrgang, war das schon ein Geschenk, also auch eine Ausnahme, dass wir hier Silvaner geerntet haben zwischen 7 und 8 Säure. Ja, also das war, das hast du nicht jedes Jahr. Also das kann auch schnell runtergehen. Also das kann auch schnell, du beprobst das im Weinberg und denkst, oh super, das hat ja noch 8 Säure, und dann wartest du noch 3-4 Tage und dann hast du es im Keller und es hat nur noch 6. Ja. Und
das, so schnell geht das über so wenige Tage
hinweg. Ja, und auch gerade dann vielleicht noch nach ein bisschen Maischestandzeit, ja, dann ist es schnell dann
nochmal runter,
ja. Also, ja, wir machen da auch eigentlich wenig Maischestandzeit, so. Nur das Nötigste, um es halt irgendwie die Pressbarkeit bisschen zu verbessern. Ein paar Stunden, aber nicht mehr über Nacht.
Okay. Früher habt ihr das so gemacht?
Ja,
da gehen immer locker ein Prozent Säure.
Ja, ein halbes Säure verlierst du immer dabei, ja. Wir wollen es eigentlich schlank und fein und trinkig, ja, und auch mit Grip, ja.
Wie machst du das? Du
aber hast
das
ja noch ist lustig mit deinem, mit deiner, ja. Mit deiner, mit deiner, also dass das halt nach Dope riecht. Also,
ach so, okay.
weil du das gesagt hast, ich rieche jetzt gerade nichts anderes mehr, ja.
Sportzigarette, ja.
Lustig, ja.
Du hast ja über dem Silvaner noch die Reserve.
Die liegt noch im Fass. Die füllen wir auch erst im August.
Ja.
Das haben wir jetzt dieses Jahr so umgestellt. Also einfach um dem Ding noch ein bisschen mehr Hefelager zu geben. Und das liegt ja im Holz. Und das kommt später dann erst. Das gibt auch so ein ganz wildes, cooles Ding. Boah, das hat aber von allem viel, ja. Irgendwie dieses Jahr auch viel, viel. Das zeigt schon eher den Jahrgang den wärmeren Jahrgang, sagen wir mal, dieses Reserve-Ding. Aber das darf es auch, finde ich. Also es hebt sich schon von diesem Gutsilvaner, hebt sich das schon ab. Das sind halt die alten Reben, das sind halt 50 Jahre alte Stöcke, die halt ganz kleine Erträge brachten, und da gibt's auch nur eine kleine Menge von. Und das war schon auch ein Tick reifer, ja. Aber es ist auch cool. Ja. Es hat halt Würze und auch Holz, spürbares Holz. Ja. Es liegt im Halbstück.
Ja.
Und
Wie alt sind diese Halbstücke bei dir? Also jetzt oder speziell jetzt das, wo der Silvaner drin liegt?
Das ist so 4-5 Jahre. Fünfte Belegung ist das, ja. Jetzt. Ja. Also das merkst du schon noch. Und es gibt auch noch ein Tonneau. Also es ist nicht nur ein Halbstück.
Okay,
es gibt nochmal ein zweitbelegtes Tonneau. Und weiß ich noch nicht genau, so wie das zusammengefügt wird, das Cuvée. Das haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Das ist noch nicht fertig. Ja.
Du sagst, es ist der Silvaner steht auf der Nordseite der Herkretz. Man kann sich das jetzt so vorstellen. Also das Weingut liegt ja in Sieversheim, für alle, die noch nicht da waren. Das ist so der Teil von Rheinhessen, der eigentlich schon ganz nah an der Nahe liegt. Eigentlich weit entfernt ist letztlich auch von, was die Böden angeht und letztlich auch ein bisschen das Klima, aber vor allem was die Böden angeht, so von dem Bereich Wonnegau, und natürlich auch weit weg von der Rheinfront, also Nierstein etc., und aber auch recht weit weg von Bingen und der Ecke, ne? Porphyrböden sind eigentlich, also jetzt bei euch so die Grundlage, also vulkanische Böden letztlich. Und eben auch ein besonderes Klima, ne?
Ja, also wir liegen, das geht bei uns so bis 300 Meter Höhe. Und ich glaube, das ist aber kleinklimatisch, ist es einfach so, wir haben also so ein bisschen Kaltlufteinfluss durch ein großes Waldgebiet. Also im Prinzip, das ist Ja, Nordpfälzer Bergland grenzt an, also der Donnersberg, das Appelbachtal, da gibt's große zusammenhängende Waldgebiete, das geht dann rüber bis in Kreuznacher Stadtwald. Der Eichelberg in Fürfeld ist die höchste Erhebung in Rheinhessen, mit 360 Meter, das ist also grenzt direkt an. Und und von daher halt von der Reife, von allem, von der ganzen Entwicklung, also Blüte, Reife, ist das alles immer schon einen Tick später bei uns. Mhm. Und in Verbindung mit diesen vulkanischen, sehr steinigen, mineralischen Böden gibt das halt oft so, also ja, du merkst halt diese Kühle halt schon auch im Wein, ja. Und niedrige pH-Werte ist natürlich dann das Ergebnis von dieser kleinklimatischen und auch geologischen Situation, die wir hier haben in Sieversheim, und das und da spielen uns einfach auch diese warmen, eher wärmeren Sommer und auch wärmen Jahre allgemein da ganz gut in die Karten, und die Weine behalten eine gewisse schöne Eleganz und Frische und Mineralik. Ja. Sind aber trotzdem nicht grün oder unreif, ja, so. Also, wenn du so zurückgehst, 30, 40 Jahre, da war das teilweise in diesen kühlen 80er Jahren zum Beispiel manchmal schon ganz schön schwierig, das hier richtig reif zu bekommen. Ja. Das ist auch der Grund, dass wir früher, also mein Vater und auch mein Großvater, sehr viel Sektgrundwein hier produziert haben, weil wir bekannt waren für Säure hier in Sieversheim, und das passt jetzt eigentlich in diesen warmen Jahrgängen ganz gut bei uns. Ja. Wir freuen uns. Ja, die Herkunft ist ja ein Südhang, der nach Neubamberg runterzieht, ins Appelbachtal runterzieht, und die Rückseite dieses Südhangs, die Lage heißt Goldenes Horn, das ist bei uns hier hinterm Ort. Und das sind eigentlich so diese Gutsweinstandorte für Silvaner, auch für Weißburgunder, Grauburgunder, auch für Scheu, aber gerade auf den steinigeren Parzellen, die sind eigentlich zum größten Teil mit Silvaner bepflanzt. Dort gibt es natürlich auch tiefgründigere Situationen, so mit lehmigeren Böden, aber der Silvaner fühlt sich ganz wohl auf den steinigen Böden, und das gibt dann halt sehr elegante und feine Silvaner.
Ja, ich finde den total schön. Also der hatte einfach auch so ein ganz feines, cremiges Mundgefühl, finde ich. Die Säure ist total präsent, obwohl die auch schön, also die ist seidig, aber sie ist sehr lebendig.
Also viel hat er nicht, also es liegt unter 7 Gramm, die Säure.
Nee, die wirkt auch reif, aber die ist trotzdem sehr belebend, finde ich. Ja? Und das ist nachher beim Riesling nochmal ein etwas anderer Schnack, aber das ist, die macht den Wein so lebendig. Und dann kommen, die Fruchtnoten kommen eigentlich erst am Gaumen, ne? Hat man in der Nase gar nicht so präsent, weil diese eher kräuterigen, rauchigen Noten das überlagern. Aber ich finde, dieses Rauchige kommt dann zum Schluss auch wieder durch.
Ja, stimmt.
Schon toll. Ja, der Chat sagt ein tolles Gesöff, wirklich. Schön. Ja, dann kommen wir vom Dopewein sozusagen zur Eleganza hier mit dem Weißburgunder.
Ja.
Typischerweise würde ich mal sagen, normalerweise der feinste Wein aus dem Sortiment.
Ja. Ja, Weißburgunder war aber halt in 2020 reif. Ja. Also das war reifer als Grauburgunder bei uns. Das ist auch schnell gereift, weil halt die Erträge so niedrig waren. Sehr gelb, sehr viel Power eigentlich. Also auch gerade schon für so ein Gutswein. Und da sind wir wirklich gerannt im Herbst, um die Trauben noch vor den 95 Öchslern zu retten und es eher noch mit 92, 93 zu ernten sozusagen, ja, aber das ist uns teilweise auch gar nicht gelungen. Also das waren auch schon wirklich sehr gelbe, perfekte, unglaublich schöne Weißburgunder. Das war besser als in 19, würde ich mal sagen, die Burgunder allgemein. In 19 waren die schon angezählt irgendwie so, was Fäulnis betraf, da musste man viel wegwerfen und so in 19. Und 20 war das wirklich echt wunderbar, Bilderbuchtrauben.
Ja. Woran lag das, dass die Burgunder so niedrige Erträge hatten?
Die sind in der Blüte, glaube ich, so ein bisschen verrieselt. Also es war sehr lockerbärig. Wir haben die Burgunder auch relativ früh auch vom Laub relativ freigestellt, was wir bei den Rieslingen nicht unbedingt machen. So, aber die Burgunder, die räumen wir relativ frei, weil wir da ein bisschen auch einen sicheren Weg gehen, was die Fäulnis betrifft, weil je freier du die Trauben und früher du die Trauben freistellst vom Laub, umso gesünder bleiben die Trauben natürlich auch im Herbst. Ja. Und wenn es einen nassen Herbst gibt und du hast kein Laub gemacht, dann hast du viel mit Fäulnis zu kämpfen. Und da gehen wir da bei Burgunder schon relativ, ja, ein bisschen aggressiver dran an das Laub schon früh. Und dann ist das irgendwie auch so sehr lockerbärig geworden. Das ist allgemein irgendwie, hört man das, dass die Burgunder weniger Erträge hatten. Also, aber bei uns war es vielleicht auch hier und da ein bisschen zu extrem. Aber du hast so Jahrgänge. Manchmal ist der Riesling wenig. Und dieses Jahr waren die Burgunder weniger.
Ja. Jetzt hast du mit 18, 19, 20 eigentlich drei warme, teilweise heiße Jahre gehabt. Wie unterscheiden die sich jetzt für dich? Wie blickst du so auf diese drei Jahre, wenn man die so nebeneinander stellt?
Ja, also 18 war ja extrem, ja. Das war ja, und dadurch, dass wir in 2017 so viel verloren haben durch den Frost, waren die Reben sehr ausgeruht und wollten das 2018 wieder gut machen. Und dazu kam halt in 2018, dass die Erträge halt auch relativ hoch waren, allgemein, nicht nur bei uns. Und die Verbindung mit überdurchschnittlichen hohen Erträgen und großer Trockenheit und Hitze und ist natürlich schwierig. Ja, wir haben da zwar natürlich unglaublich viel auch grüne gelesen, also vor ausgedünnt, um halt die Stöcke zu entlasten. Aber alles schaffst du halt auch nicht. Ja. Macht ja auch keinen Sinn, eigentlich bei so einer Basis gut zwar ein paar Zelle da die Hälfte auf den Boden zu schneiden. Ja. Aber hier und da haben wir es zwar gemacht, auf Trockenstandorten, aber nicht überall. Und somit sehe ich den 18er da schon echt, das war schon am, die Reben waren da schon am Limit. Das muss man schon sagen. Ja. Also 19 war ein ausgeglicheneres Jahr mit niedrigeren Erträgen durchaus und auch nicht allzu großer Hitze. Also 19 war ja nicht so extrem. Ja. Also da hat es schon auch immer mal geregnet. Ja, und gerade der Herbst war halt auch echt ziemlich verregnet. 2019, das war ein anstrengender Herbst, wo mit viel... wir haben ausgesehen, die Schuhe, die Traktoren, die Maschinen, das war alles voll mit Erde, ja. Und die Herbstmannschaft, die war wirklich am Limit, ja. Das war auch, du kannst so eine Weinlese auch immer ein bisschen dran sehen, wie anstrengend die war am Herbstabschluss. Also wenn wir fertig sind mit der Lese, dann wird mal richtig einer getrunken. Und 2019 haben wir uns so dermaßen betrunken, dass meine ganze Herbstmannschaft am nächsten Tag komplett ausgefallen ist. Also zwei nach dem Herbst, ja. Und das passiert normalerweise nie. Also das sind ja alles zum größten Teil Polen, ja, also polnische Erntehelfer.
Also Wodka-erfahrene
und die sind Erntehelfer. Ja, unfassbar trinkfest, ja. Nach dem 19er Jahrgang, da haben wir wirklich, da ist alles an uns abgefallen und das war also brutal, ja. Also es war wirklich echt der heftigste Herbstabschluss, den ich jemals irgendwie gemacht habe. Und das war eigentlich auch der Herbst, ja, weil es hat drei Wochen nur geregnet und das war schon schwierig.
Okay, krass.
Aber trotzdem, die Ergebnisse waren gut in 19. gerade was den Riesling betraf, war das schon, der Riesling verzeiht das am, glaube ich, am ehesten, diese Wetter, Herbst, Regen, Kapriolen, ne? Die Burgunder nicht so.
Ja, du hast immerhin für den 19er großen Gewächse oder für aus dem Hagritz zum ersten Mal 100 Punkte bekommen, ne?
Ja, das war schon Wahnsinnsüberraschung, ja. Das war verrückt, ja. Verrücktes Ding, ja, Wahnsinn. Ja, und so ist also der 2020 einfach, war alles ausgeglichen, ja. Also es war zwar auch früh und warm, wir haben früh angefangen zu lesen, wir haben am 8. September angefangen zu lesen. Und also eigentlich ähnlich wie auch in 18, ja. Also ja. 2018 und 2020 waren eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Es waren beides extrem warme Jahre, ja. Und ja. Aber in 2020 waren die Erträge niedrig und wir hatten doch immer mal wieder ein bisschen Regen, was dann doch dazu führt, dass du eine höhere Mineralstoffaufnahme hast und die Extraktwerte höher sind. Die zuckerfreien Extraktwerte in 2020 sind viel höher und die Weine sind viel seidiger und trinkiger und wirken eigentlich sehr, ja, sehr rund, ja, sehr rund, geschliffen, ja. Ja. Und das war in 18 nicht so. Die 18er, die haben halt so was Hartes, ja, so was Harsches an sich, also oft, ja.
Und du hast die auch, glaube ich, die waren auch noch trockener, ne?
Ja.
Du hast die ziemlich durchgehen lassen, ja. Und dann kam das so miteinander, also die wirken ja fast streng. Manchmal
die wollten aber auch so gern. Die Spontis, die sind alle gut durchgelaufen und normalerweise kämpfen wir ja dann wirklich um die letzten paar Gramm Zucker dann noch irgendwie zu vergären, ja, und die 18er, die wollten, die sind irgendwie gebrummt, ja, das lief irgendwie super. Es war warm, auch früh der Herbst, das spielt natürlich auch mit, ja, der Herr Keller ist warm dann und auch noch lange. Ja, und das war jetzt 2020 auch nicht unbedingt so. Wir hatten an Weihnachten, also ja, an Mitte, Ende Dezember noch einige Tanks am Gären und haben da auch noch echt versucht, da einiges noch die letzten paar Gramm Zucker noch wegzukriegen, was es teilweise nicht unbedingt gelungen ist. Von daher ist der Jahrgang, ich vergleiche eigentlich so ein bisschen den Jahrgang 20 mit 11.
Okay.
Bei uns. 2011.
Da bin ich raus.
Ja. 11 war auch reif bei uns. Reif und wenig Säure oder aber noch extremer. Also es war noch reifer und hat eigentlich noch weniger Säure gehabt. Okay. Ja, also ich habe heute echt laut gelacht, als ich das mein Elfer Kellerbuch nochmal durchgeschaut habe. Ja, das habe ich heute mal spaßhalber nochmal durchgeschaut, ja. Und da haben wir wirklich aber auch Sachen geerntet, ja. Das war fast alles mit 100 Grad und 6 Säure und das war ein Monster Opulenz in den Weinen, ja. Aber du merkst es auch heute noch, der Elfer Jahrgang reift super, weil wir trotz der hohen Reife und der niedrigen Säure auch relativ niedrige pH-Werte hatten durch die extrem gesunden Trauben. Ja, ja. Und das war halt einfach auch 20 so. Diese sehr, sehr gesunden Trauben, die zwar nicht viel Säure hatten, aber trotzdem die pH-Werte niedrig waren. Ich glaube, dass es auch sehr gut reifen wird. Du siehst das auch an der Farbe der Weine. Sie sind eigentlich eher hell.
Ja, die sind
Weine.
Eher hell, ja. Ja, ja. Auch hier. In der Nase wirkt er tatsächlich reif und so satt, satt nach Pfirsich riechend, finde ich. Ne? Das ist schon fast so ein. Also hier würde ich fast sagen, also du hattest das beim Rosé in der Farbe gesagt. Ich würde es hier im Aroma sagen, das finde ich schon fast ein bisschen kitschig in der Nase, weil es so eine fast so einen süßen Pfirsich, so ein rein, aber sehr reintönige Pfirsichnote hat.
Ja.
Ich aber finde, am Gaumen verliert sich das so ein bisschen, beziehungsweise ist dann einfach noch mehr da. Ja, und dann bekommt er tatsächlich so ein sehr feines, rundes Mundgefühl. Ja, du hattest, glaube ich, letztes Jahr beim 19er schon gesagt, dass es eigentlich ist das Everybody's Darling, ne?
Ja.
Das
ja,
ist jetzt in ja. diesem Jahr eigentlich auch wieder so, würde ich sagen. Das ist schon so, ja, ne? Das ja. ist ein Wein, den ja, man im Prinzip zu jedem Zeitpunkt auf den Tisch stellen kann.
Genau.
Die einen trinken den so mit und die anderen mögen einfach diesen Stil auch. Oder diese Art der Sorte einfach. Das, ich meine, das gehört ja einfach zum Weißburgunder oder so.
Ja, ja, ja. Ja, ich find's auch schön. Also ich mag auch diese eher kantigeren, also so, ja, also was zum Beispiel jetzt der Andi macht, ja, Andi Rings mit seinem Kiesel und Stein, ja, das ist auch ein toller Ansatz, was mit Weißburgunder oder auch Chardonnay ganz sehr, sehr gut funktioniert. Aber wir bleiben jetzt diesem Stil Burgunder noch ein bisschen treu, glaube ich. Und das ist ja so, das wächst ja bei uns auch relativ hoch auf 270, 280 Meter oben am Horn, ja, auch auf dem kühlen Standort, bringt auch dort, auch selbst in den warmen Jahren eine schöne Säure mit, die halt dieses Jahr sehr, sehr rund ist, sehr, sehr reif ist, sehr balanciert ist auch, ja, aber also oft schmeckt Weißburgunder auch hier in Sievershalm eher noch mehr Richtung Riesling und kühler, aber so ist der Jahrgang 20 halt ausgefallen, ja, und ich finde es einen sehr wertigen Wein eigentlich für einen Gutswein.
Das finde ich auch.
Also es gab einige Jahrgänge, in denen wir froh gewesen wären, während wir mit solche Trauben für unsere Reservesachen geahndet hätten. Ist so.
Ja, krass. Ja, es ist total balanciert, finde ich, ne? Also es ist in sich sehr stimmig. Und ich finde, der hat auch eine total schöne Länge. Und das, das kann man im ersten Moment ein bisschen unterschätzen, aber der bleibt einfach sehr lang am Gaumen.
Ja, ich glaube, dass es auch gut reift. Das wird auch gut dastehen, ja. Und ja. Sollen wir Grauburgunder machen?
Ja, machen wir Grauburgunder. Ja, ist witzig. Also ich finde es immer schön, so Sachen nebeneinander zu probieren. Das ist dann so ein bisschen so der Bad Guy von den beiden. Nicht so viel Dope und Rauch wie der Silvaner natürlich, aber er hat einfach eine ganz andere Würze und wird ein bisschen dunkler.
Ja, ist richtig. Ja. Ich traue so ein bisschen dem 19er Grauburgunder hinterher, weil das war wirklich gut. Total cooles Ding. Ich bin ja auch. Du weißt ja, dass wir Winzer jetzt nicht unbedingt die größten Grauburgunder-Fans sind.
Ja.
Es gibt bei uns auch gar nicht so viel Grauburgunder. Weißburgunder ist der wichtigere Wein und es gibt einen Hektar Grauburgunder und es gibt eine kleine Parzelle in Fürfeld auch tatsächlich auf so einem rotliegenden, kühlen Standort, auch runterziehend ins Appelbachtal und das bringt immer so ein bisschen diese Säure und Würze da rein und das war 2019, war das total krass, ja, weil das ist ja auch spontan vergoren und da hatten wir so eine coole Sponti-Würze in dem Grauburgunder drin und wir hatten echt ein bisschen Angst gehabt, das abzufüllen, ja, weil normalerweise der ganz normale Grauburgunder-Trinker, der mag eigentlich schon ganz gern Frucht und gelbe Frucht und Ballons, ja, und so, ja, und das Ding war so wild, ja, und so stinkig fast, ja, hat so einen Edelstinker gehabt, ja, das Ding, ja, und wir haben es gefeiert, ja, und es war aber dann tatsächlich aber nach einem halben Jahr auch so ein bisschen, hat sich ein bisschen integriert in den Wein und es wird dann doch ein bisschen bräver, ja, in der Flasche. Aber lustigerweise haben wir den Wein angestellt für Schweden. Also das war eine Ausschreibung, das sind ja so staatliche Ausschreibungen da in Skandinavien. Richtig, ja. Und es wurde Grauburgunder gesucht, Bio aus Rheinhessen. Und von Preis, das hat auch gepasst, alles mhm. in unser Spektrum da. Und der Wein wurde wirklich, hat wirklich diesen Tender gewonnen in Schweden. Und wir haben fast ein Drittel unserer Grauburgundermenge im letzten Jahr nach Schweden verkauft, weil das hat nämlich geschmeckt wie Riesling, ja. Und die Schweden, die lieben halt Riesling, ja. Und der Grauburg, es war eigentlich ein Grauburgunder, der hatte Säure, der hatte Sponti-Würze und wenn du das neben Riesling gestellt, neben Gutsriesling gestellt hast, hast du echt Probleme gehabt, das voneinander zu unterscheiden, ja. Und das war die Geschichte vom Grauburgunder nach Schweden, ja. Aber das zeigt er jetzt dieses Jahr nicht so, diese Sponti-Würze, aber er zeigt trotzdem auch eine gewisse Säure und Frische und Saftigkeit und ja.
Ja, der ist braver diesmal.
Ganz schön. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Absolut.
Ja. Der hat auf jeden Fall mehr von dieser typischen Quittenbirnen-Apfelfrucht. Mhm. So zwischen, so ein bisschen grün noch, aber vor allen Dingen eher so gelbe Noten, finde ich. Aber was er hat, finde ich, er riecht recht stark nach Hopfen. Also das hat was Hopfiges, was Bieriges, finde ich, in der Nase. Jetzt frisch, also nichts Abgestandenes oder so, sondern also wirklich so Hopfensprossen in Verbindung mit dieser Kernobstnote. Das finde ich sehr schön, muss ich sagen.
Ja, es hat auch noch was Hefiges, so ein bisschen was. Ne?
Ja, ja, stimmt. Cool. Ja, und dann kommt am Gaumen noch ein bisschen sowas Frisches, Zitroniges dazu. So eine leicht herbe Note, finde ich auch. Also das unterscheidet sich eigentlich sehr schön vom Weißburgunder. Man merkt aber bei beiden eben auch, das ist süffig, das ist rund, das ist reif. Ja, aber sehr saftig, also das bleibt auch schön lang. Hier hat man, finde ich, so im Finale noch so ein bisschen mehr Salzigkeit, was
stimmt.
Ja, und genau wie im Chat heißt, das Zitrische ist auch schon in der Nase, da ist auch schon so was Helles, Frisches mit dabei, das stimmt. Ja.
Ja, cool.
Kann man schön so wegtrinken.
Schön.
Ja, Trinkfluss anregend, finde ich auch.
Ja, die Weine haben alle was Schönes, also was Balanciertes auch, ja. Und das führe ich auch so ein bisschen darauf zurück, dass wir doch durch diese relativ jetzt nicht übermäßige, aber relativ gute Wasser, also Niederschlagsverteilung.
Ja.
Über den Sommer. Wir hatten das, die Reben haben eigentlich nie gelitten, so großartig. Die Herkratz gerade da gingen so zwei Gewitterschauer noch drüber und in der Lese war das grün, also das Gras und alles, die Begrünung, das war vital und grün und das Laub, du hast da nichts eigentlich gemerkt von großartig von Trockenheit. Und ich glaube, durch diese doch einigermaßen Niederschlagverteilung, die wir hier hatten, Glück einfach gehabt, hatten wir, glaube ich, eine ganz gute Mineralstoffaufnahme und eine gute Abpufferung der Säure. 2018 war das so, wir haben im Wein die gleiche Säure gehabt wie auch bei der Lese. Also es ist fast keine Säure verloren gegangen.
Okay.
Und ich dachte eigentlich, dass das dieses Jahr auch wieder so in die Richtung geht, in 2020. Aber es ist nicht so. Wir haben echt viel Säure verloren im Tank.
Okay.
Wir haben jetzt auch gerade die ersten Lagen und auch die großen Gewächse mal abgestochen von der Hefe runter. Und die Tanks, die sind voll mit Weinstein. Das ist Wahnsinn, ja. Und es ist doch viel Weinstein, also viel Kalium, was sich ja dann mit der Weinsäure verbindet und als Weinstein dann ausfällt, weggegangen, ja. Und somit haben wir halt auch keine hohen Säuren. Und das ist aber auch schön. Also so ist halt der Jahrgang und das finde ich eigentlich sehr reizvoll.
Das zieht sich auch durch die Ortsweine und bis in die großen
eigentlich Richtung schon, durch, ja. Ja. Ja, ja. Das ist nicht so krass und nicht so extrem wie jetzt 2011. Diese Opulenz haben wir nicht da drin, sondern schon mehr Finesse, weil wir halt auch früher gelesen haben und so weiter. Aber du merkst das schon, dass der Jahrgang schon die Wärme auch zeigt, die er auch hatte. Ja.
Aber ich finde es schon erstaunlich. Ne? Ich meine, du sagst jetzt, 2019 war nicht so warm, aber also so Peaks gab es ja auch. Also es war jetzt auch kein Kühlerjahrgang. Also wenn man jetzt so diese drei unterschiedlich warmen Jahrgänge miteinander vergleicht, wie unterschiedlich die sich dann nachher doch präsentieren.
Ja, ist richtig.
Ja, und wie unterschiedlich die das Ganze auch reagiert einfach. Ja? Das finde ich schon erstaunlich immer wieder.
Ja. Ja. Und das sind große Unterschiede. Ich habe jetzt schon echt viel probiert, ja, mit Kollegen so quer durch Rheinhessen, wie sich diese meiner Meinung nach doch unterschiedliche Wasserversorgung und das war teilweise auch echt ungerecht, wie die sich im Wein auch bemerkbar macht. Also es ist so, vielleicht bilde ich mir das auch, ist auch ein bisschen was an Einbildung, aber du merkst schon Regionen, in denen es trockener war, dass die Säuren dort eher härter sind, in Richtung 18 gehen und in Regionen, wo viel Wasser da war, wo es genügend, also nicht viel, aber wo es genügend Wasser im Sommer da war, merkst du, dass die Säuren seidiger sind und die Weine weiniger sind und runder sind, eigentlich so mehr Opulenz zeigen. Dort auch, wo Wasser da war, waren die Mostgewichte auch höher. Weil der Stock die Assimilation nicht eingestellt hat. In Trockenstandorten hat der Stock gesagt, ich mache hier nicht weiter, mir fehlt Wasser. Und daher waren die Mostgewichte eher niedriger und die Weine wirken karger und härter eigentlich. Also in Regionen, wo es genügend geregnet hat, wo einfach dann auch der Stock weiter assimiliert hat, also mehr Zucker da war, dementsprechend auch mehr Alkohol, mehr Mineralstoffe aufgenommen wurden, vor allem Kalium, was dann wiederum als Weinstein ausfällt. Und somit ist es ein sehr, sehr differenziertes Jahr. Also wirklich ein interessanter Jahrgang, wenn du das so mal querbeet probierst. Ja. Ja. Durch Pfalz, Rheinhessen, Nahe und so weiter. Ja. Spannend. Ja.
So, der Chat feiert den Grauburgunder gerade zu verschiedensten Arten von Käse.
Ja.
Und wir gehen mal weiter Richtung Riesling. Trotz der ganzen Rebsorten, die du bei dir im Weingut hast, ist der Riesling natürlich irgendwie die Paradedisziplin.
Ja, ja.
Und jetzt ist es ja so, dass du im Laufe der letzten... Bist du eigentlich nächstes Jahr, hast du dann eigentlich 30-jähriges Jubiläum, oder?
Lustig. Moment mal, muss mal überlegen. Also 92, ja, guck mal da, ja. 92 habe ich angefangen. Ja, ja, richtig. Ja. 92 war mein erstes Jahr. Ja. Wahnsinn, ja, guck mal, 30 krass, Jahre. Oder? Boah, ich Wahnsinn. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ja. Ich werde ja 50 dieses Jahr.
Dieses Jahr?
Ja, ich werde dieses Jahr 50.
Das ist, ich bin erst im nächsten März dran. Ich bin der Meinung,
dass da irgendwas nicht stimmt irgendwie. Ich glaub, an meinem Geburtsdatum, irgendwas stimmt da nicht.
Ich habe das Gefühl bei mir manchmal auch. Also wenn ich in den Spiegel gucke schon irgendwie, dann bin ich schon irgendwie der Gesichtsältere. Aber so innerlich bin ich damit eigentlich auch noch nicht so ganz d'accord, dass ich das ins nächste Jahr auch vor mir habe.
Ja, ja, brutal.
Ja. Ja. Auf jeden Fall hast du so im Laufe der Zeit ja doch einiges an Anlagen und Parzellen dazu gewonnen in und rund um Sieversheim.
Ja, was absolut.
Dann, ne, was dann irgendwie, glaube ich, wovon nicht nur die großen Gewächse profitieren oder die Ortsweine, sondern natürlich auch schon der Gutswein eigentlich, ne, weil du irgendwie
sehr viel spielen
kannst, ne, zwischen den.
Ja, ja. Also wir haben jetzt 13 Hektar Riesling und nächstes Jahr, glaube ich, sind es fast 14. Das, da kannst du natürlich, hast du echt ein großes, das ist ein großes, eine große Spielwiese, ja. Also, wo du halt einfach, von bis, also Höllberg, der Höllberg bringt halt so ein bisschen mehr die gelbere und Opulenz und die Herkratz, mittlerweile 7 Hektar in der Herkratz.
Krass,
ja. Bringt halt unglaublich viel, viel, ja, Salz und Mineralik und Frische und Kühle da mit rein und gerade die jüngeren Parzellen auch, die von denen wir jetzt hier profitieren beim Gutsriesling, sind vital und, ja, da wird viel im Weinberg gemacht, also es ist halt komplett, dieser Wein kommt ja komplett aus eigenen Weinbergen, also das so ist alles, kein, ne? Zukauf oder so wie alles, ja, es gibt kein Zukauf und das und die Weinberge werden auch alle selbst gemacht, also
ja, und ökologisch bewirtschaftet.
Ja, genau, alles ist komplett Bio und es ist komplett Handlese und also das ist ja schon ein recht wertiger Gutsriesling. Das ist auch ein Gutsriesling, der auch zu 25% im Holzfass ausgebaut wird, ja. Und spontan vergoren wird und ja, da steckt schon, das ist nicht irgendwie in großen Tanks gemacht, sondern es sind verschiedene, ganz viele verschiedene kleine Komponenten, die dann halt zusammengefügt werden und ja, und so ist es halt eigentlich schon sehr, sehr wertiger Gutsriesling, muss man schon sagen.
Ja, absolut. Ja. Ich finde es immer noch beeindruckend, habe ich glaube ich letztes Jahr auch schon gesagt, dass es das bei euch immer noch für unter 10 Euro gibt. Wird jetzt langsam knapp, aber es ist immer noch unter 10 Euro.
Ja, und, wir haben lange überlegt, ne? Dieses Jahr und
ist halt schon ein Schritt, ne?
Ja, klar, wir haben lange überlegt. Und
irgendwann wird man ihn gehen müssen.
Klar, wir müssen das machen, ja, aber ja, aufgrund der jetzigen Situation mit der Pandemie auch und auch, ja, haben wir uns entschieden, das jetzt nochmal so, nochmal die Kirche im Dorf zu lassen. Ja, und das ist ja auch ganz okay. Es gibt ja noch recht viele Privatkunden auch bei uns und die freuen sich auch da an dieser Politik. Ja. Genau.
Ja.
Ja.
Ja, auch hier merkt man, finde ich, so dieses seidig elegante, cremige des Jahrgangs eigentlich. Runde, genau, auch schon, ja, im Duft.
Saftige,
auch, ne?
Ja.
Das ist saftig, das ist reif.
Ja.
Das hat.
Ich fand auch da 19 eigentlich einen Tick spannender, so von der Nase allein. Ja, also 19 hatte so ein bisschen Reduktion, ein bisschen mehr Würze, Dunkelwürze gehabt, ja, was ich unglaublich spannend fand. Und 20 fällt halt wieder mehr gelb und fruchtig aus, ja, viel Frucht, ja. Aber ich meine, ich sag immer, wir machen ja Wein aus Früchten, ja, dann darf er im jungen Stadium auch fruchtig sein, ja. Also die Reduktion und die Würze oder alles, was von hefigen Komponenten kommt, auch was wir jetzt zum Beispiel bei dem Silvaner hatten, ist sowieso nach einem Jahr weg. Nach einem Jahr ist es weg. Ja. Ja. Und wir hatten jetzt gerade heute Mittag diese Fürfeld-Vertikale, die wir probiert haben, Die Fürfeld ist eigentlich jedes Jahr geprägt von dieser Dunkelwürze. Das kommt von diesem Mellerführ, den wir dort haben, also von diesem schwarzen vulkanischen Gestein, genau. Und
das ist ja
etwas leicht höhere pH-Werte oft auch dort, ja, und
das ist ja der kühlste
Wein nichts mehr von euch, ja. Ne? Ja, genau, 2019 Fürfeld, das hat fast gestunken im Jungweinstadium. Das ist heute überhaupt nicht mehr aufgefallen.
Okay.
Ja, das ist weg.
Okay.
Die Reduktion ist weg, ja, und
trotz Schraube.
Die wird auch trotz Schraube. Ja.
Krass.
Ja,
okay.
Ja, verrückt. Mhm. Ich war echt erstaunt heute, ja, und ja, von daher habe ich nichts dagegen, wenn jetzt junger Wein auch fruchtig schmeckt. Ja, ich finde es eigentlich. Ja,
du hast letztes Jahr gesagt, du müsstest ja mit der Freakshow nicht schon bei den Gutsweinen anfangen.
Ja, ja, das kommt auch dazu, ja. Ja, es gibt noch ganz andere Dinge dieses Jahr. Aber ja, trotzdem, also es ist nicht unbedingt also ist nicht aufgeregt. Es ist ein sehr entspannter Jäger.
Das stimmt. Ja, das finde ich auch. Das sind sehr in sich ruhende, also jetzt schon, die sind ja alle noch gar nicht so lang gefüllt. Jetzt schon eigentlich ziemlich in sich ruhende, balancierte, harmonische Weine. Ja. Und auch hier finde ich, wie das beim Weißburgunder auch war, oder so auf mich wirkte, dass er am Anfang sehr rund und fast ein bisschen gefällig wirkt und nach hinten raus eigentlich immer präziser und klarer und stringenter wirkt. Und die Säure und irgendwie
hell ist,
ja, und heller wird, ja, finde ich auch. Ja. Und die Säure irgendwie prägnanter wird eigentlich.
Ja, genau. Also wir hatten, ich muss auch hier, muss ich zugeben, wir haben, es gab zwei Tanks, also zwei Edelstahltanks, die eigentlich vorgesehen waren für Porphyr, also für die Stufe, Qualitätsstufe darüber, falls wer unsere Weine nicht kennt, und diese sind nicht ganz durchgegoren, die waren mir einen Tick zu süß und dann haben wir diese Tanks mit in den Gutsriesling genommen. Und das hat den Gutsriesling dann eine relativ hohe Balance gegeben, aber ich habe diese Tanks halt, ich wollte die halt nicht mitnehmen in Porphyr, sonst wäre mir der Porphyr zu rund geworden.
Ja.
Und deshalb ist der Gutsriesling auch dieses Jahr so und das finde ich aber schön, weil ein Gutsriesling, das kann ruhig schön trinkig sein und der Porphyr wird Ecken und Kanten haben.
Wie es sich gehört.
Genau.
So. Wann wurde der gefüllt, der Riesling hier? Kommt gerade aus dem Chat die Frage.
Der ist Mitte März gefüllt. Mitte März. Wir haben jetzt gerade, letzte Woche haben wir die ersten Lagen und auch die großen Gewächse, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, von der Hefe mal von der Hefe genommen und mal zusammengelegt schon, so wie es dann auch gefüllt wird. Und das kommt dann im Mitte Mai auf die Flasche. Mhm. Also die ersten Lagen und die großen Gewächse dann im August, Anfang August.
Dann werden wir uns hier ja auch wieder hören im September dann.
Genau.
Es gibt eine GG-Sendung. Kommt gerade die Frage aus dem Chat, ob wir wieder eine Orts- und Ortswein- und GG-Sendung machen. Ja, haben wir vor.
Genau,
wir werden sogar, das habe ich schon besprochen, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber der Olli natürlich. Wir werden sogar drei Sendungen machen dieses Jahr und auch mal so ein bisschen in diese Reserve-Sachen reinschauen, ne? Zum Ende des Jahres so ein bisschen. Vielleicht mal ein bisschen Sekt verkosten, wäre auch gut.
Ja, auch gut, super, finde ich gut. Klasse. mein jüngstes Hobby.
Ja, genau. Naja, wenn es schon Tradition hatte im Weingut, ist es ja auch irgendwie...
Absolut, ne? Liegt nah.
Liegt es nah. Und ich meine, Sekt in Deutschland, das ist, ich habe mitbekommen jetzt irgendwie bei Meininger im Sommelier Summit, also in diesem Jahr sehr kleinen Treffen, der Meininger Verlag einlädt, also Sommeliers aus Deutschland einlädt, da waren Christmann und Kaufmann, also... Weingut Christmann und der Weinmacher, also frühere Champagnermacher Kaufmann, die haben da ihre ersten Sekte mal vorgestellt in so einer Zwischenphase. Die haben ja auch ein gemeinsames Sektgut gegründet. Also es tut sich ja wahnsinnig viel an.
Ja, Wahnsinn. An, ne?
Also unglaublich. Finde ich auch gut.
Ja. Ich meine, es ist auch historisch gesehen war das in Deutschland ja auch schon vor 100 Jahren schon
ein Sektland,
wenn du so willst.
Ja, genau. Also ich meine, teilweise waren deutsche Sekte teurer als Champagner. Ne?
Ja.
Also wenn man in alte Restaurantkarten reinguckt, dann waren teilweise die deutschen Sekte teurer. Ja, schon verrückt, oder?
Es ist leider verkommen, das
total.
Image. Ja. Durch die ganze Industrieware, die dann fast wie Bier hergestellt wurde. Schwierig.
Ist schwierig, dann so einen Begriff wie Sekt eben auch wieder auf eine andere Stufe zu heben. Ne? Zumal es die Industrieware ja eben auch noch gibt in Massen.
Genau, richtig.
Ja, dann probieren wir doch zum Abschluss... Die Scheu. Okay.
Betörend.
Ja, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack wieder. Das ist echt schön. Ja. Ich habe mich jetzt, ich habe jetzt gerade einen Artikel für das englischsprachige, aber über deutschsprachige Weine sozusagen entstandene Magazin Trink Magazine geschrieben und mich nochmal durch viele Scheureben getrunken. Und auch bei der Scheurebe ist es irgendwie ein bisschen, also ein ganz leichtes Revival, habe ich so das Gefühl. Ist da so ein bisschen was passiert und Menschen, Winzer, einfach merken, dass sie mit ihren alten Scheurebeanlagen wirklich auch einen Schatz haben, ne? Mit dem man was machen kann. Ich glaube, also gerade auch im trockenen Bereich halt. Scheurebe ist ja eigentlich so eine klassische, häufig süß ausgebaute, edelsüß ausgebaute Rebsorte, aber gerade eben trocken. Trocken macht das eben auch wahnsinnig viel Spaß, finde ich. Und es gibt halt wenn man dann mal so ein bisschen tiefer reinhört, dann merkt man eben doch, dass es wirklich alte Anlagen gibt aus der Zeit, als Scheurebe überhaupt erst ihren Namen so bekommen hat in den 50er Jahren.
Absolut.
Klaus-Peter Keller hat eine alte Anlage, dann Weingut Heiligenblut, die haben ja auch so eine alte Anlage, aber dann habe ich irgendwie mit dem Andi Weigand aus Franken gesprochen und der meinte, wir haben jetzt gerade vor 2 Monaten haben wir irgendwie eine 70 Jahre alten Weinberg gekauft. Mit cool. Scheu, ja, finde ich super.
Ja, Wahnsinn. Nee, Scheu ist spannend, ja, und du merkst halt auch, dass da Riesling drin steckt, ja. Also ist ja eine Kreuzung aus Riesling und Muskattraube und die Scheu zeigt echt Grip, ja. Die zeigt Salz am Gaumen. Das hat natürlich jetzt, wenn du das so frisch im jungen Stadium trinkst, eine unglaublich betörende Frucht nach Cassis und auch nach Grapefruit, Grapefruit und so unglaublich intensiv, ja, aber am Gaumen zeigt es halt so eine Salzigkeit, finde ich. Und das finde ich echt sehr spannend, ja. So, und gerade bei uns wächst das ja hier auch auf Porphyr zum größten Teil. Und das hat schon so ein bisschen was wenn du es unterschluckst, bleibt halt so eine Salzigkeit am Gaumen, die halt auch so wirklich an Riesling auch erinnert, ja. Und das das ist ganz spannend, ja. Also das ist eine tolle Rebsorte. Wir hatten es ja früher gar nicht. Ich habe es, glaube ich, letztes Jahr schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal kurz. Ich wollte eigentlich gar keinen Scheu.
Nee, genau.
Ich wollte eigentlich nur eine Riesling-Parzelle in der Herkratz pachten. Und der Winzer, der mir die verpachten, also der Verpächter, der hat gesagt, wenn du den Weinberg haben willst, den Riesling, dann musst du auch noch den Scheu da oben drauf, auf der Höhe, da auf dem Plateau oben drauf, den musst du dann noch mitnehmen. Toller steiniger Boden. Da habe ich gesagt, eigentlich wollte ich es nicht, ja, aber dann habe ich gesagt, komm, ich nehme den mal. Und dann hatten wir irgendwann, ach, das ist aber auch schon 15 Jahre her, hatten wir ein Stück Fass Scheu im Keller.
2006.
Und 2006 war das?
Erster Jahrgang, ja.
Guck mal, das weißt du besser als ich.
Ja, wir haben letztes Jahr drüber gesprochen, weil ich ja die 2007er aufgemacht hatte.
Ja, und, okay.
2006 war tatsächlich
2006,
der erste.
Na, es könnte sein, vielleicht 5 auch schon eine kleine Menge. Also ich weiß nicht, ich muss noch mal genau nachschauen. Egal. Auf jeden Fall haben wir das dann abgefüllt und das wurde gefeiert, ja, und war echt ganz schnell weg.
Ihr habt es auch selber gefeiert, glaube ich. Ne? Also,
ja, es war auch cool. Ja. Und dann haben wir so das immer so weiter ausgebaut, das Projekt. Und dann kam mal wieder eine Parzelle dazu, altbestockt. Dann haben wir auch wieder etwas Junges gepflanzt. Ja. Und wir machen ja nur eine Scheu. Aber lustigerweise, gerade im letzten Jahr, also in 2020, ist dieser Scheu nach dem Riesling geerntet. Das haben wir... ganz zum Schluss haben wir es gelesen.
Ja, du sagst ja, Scheurebe muss sozusagen gar sein, ne? Wie so ein abgehangenes Stück Fleisch.
Ja, das muss richtig so langsam übergehen, ja. Also so die Bärenhäute auf, so langsam aufgehen, aber keine Botrytis haben. Also diese, ja, das Zeitfenster ist relativ klein, je nach Temperatur und Herbst und Jahrgang, ja. Mhm. Aber 2020 war es so, dass die Scheu halt extrem lang gesund war und überhaupt keine Anstalten gemacht hat, irgendwie gar zu werden, ja. Und wir haben es als hängen lassen und als hängen lassen und ja, und irgendwann waren wir dann fertig mit Rieslingen, da haben wir dann Scheu dann auch noch gelesen. Das hätte können noch hängen, aber es ist okay, das.
Aber es ist doch sensationell, wie gut die Säure hält, ne? Finde ich. Und das wirkt ja, also ich meine, die hat ja auch immer noch grüne Aromen. Das ist ja jetzt, also und auch so eine leicht kreidige Textur, finde ich. Also was man sonst eher von Weinen erwartet, die vielleicht fast einen Ticken zu früh gelesen werden.
Ja.
Also ich finde so eine leichte Limette und so ein leichtes Brennnesselblatt oder so ist da auch noch mit drin, finde ich zumindest in der Nase.
Wir haben das gelesen mit 7 und 7,5 und 8 Säure. Also das liegt jetzt unter 7 Gramm Säure. Mhm. Du meinst, es schmeckt Säure, also du meinst, es hätte mehr, aber
ja.
Es hat nicht viel Säure, ja. Also es wird, ich habe jetzt keine Analysen dann. Ich habe hier nur meine Messungen, was ich im Herbst hatte. Die habe ich gerade eben nachgeschaut. Ich habe hier jetzt keine Analytik von dem Wein, aber es liegt auf jeden Fall unter 7 Säure, weil wir es nur mit zwischen 7 und 8 geerntet haben, ja, und dann ist da fast ein Gramm verloren gegangen, ja. Also von daher. Aber es täuscht trotzdem mehr Säure vor eigentlich, als es tatsächlich hat. Ja. So, weil es halt diese Mineralik hat, diesen Grip hat.
Ja, das ist schon cool. Total.
Ja. Ja. Ist ein cooles Ding.
Ja, ist ein cooles Ding, finde ich auch. Ja. Ist auch tatsächlich sticht auch nochmal stärker heraus, finde ich, als im letzten Jahr. Im letzten Jahr haben wir die auch vor dem Riesling probiert.
Ja.
Ja. Ja, diesmal ist gut, dass es hinterher ist sozusagen, weil die noch so ein bisschen exotischer auch ist und stärker raussticht aus dem Gefüge sozusagen.
Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von dem Wein in den Jungweinverkostungen, die wir hatten. Wir fangen so meistens so Mitte Januar an, mit Jungwein zu verkosten und Cuvées zu probieren und den ganzen Keller von vorne nach hinten und wieder zurück und jeden Tag eine Stunde oder ja mindestens eine, manchmal auch anderthalb, zwei Stunden Wein probieren und wir waren ein bisschen enttäuscht von den Scheu. Die waren im jungen Stadium, direkt nach der Gärung waren die komplett zu, ja, die okay. Du hast überhaupt gar nichts, keine Frucht gehabt in der Nase und die 19er ist, war halt auch so schön, ja, und so, also war halt auch sehr fein, ja, und sehr, und ja, und das 20 war ganz zu, da dachte ich so, oh, das ist schwierig, ja, aber der fängt jetzt an, sich richtig zu öffnen. Das war auch schon vor der Füllung, haben wir gedacht, oh, guck mal, es kommt, es wird besser und jetzt ist er präsent, ja, jetzt ist er da, ja, und der wird sich auch noch weiter öffnen, aber ich bin jetzt, bin wirklich sehr glücklich und noch zufrieden mit dem Ding.
Ja, schön. Insgesamt ein sehr harmonischer und runder 2020er Jahrgang bei den Gutsweinen.
Ja, ist alles sehr trinkig.
Sehr offen, sehr einladend.
Ja, es ist entspannt einfach, die Weine. Sind sehr in sich ruhend und balanciert. Ja, das ist so. So ist das.
Ja.
Porphyr, so die Ortslagen und ersten Lagen, das kriegt schon einen Tick mehr, vielleicht Kanten. Aber du merkst auch da einfach, das ist ein warmes Jahr und das ist ja auch schön. Das macht Spaß einfach. Das trinkt sich einfach auch gut. Ist so. Ich habe ja nicht nur Winzer als Freunde, ja, und wenn ich so meistens dann sind, also ich fahre ja schon auch ein bisschen so ein Radfreunde, meine Fahrradfreunde. Mhm. Und wenn ich denen so Wein auf den Tisch stelle und ohne Kommentar, ja, und dann wird ja auch nicht nur über Wein geredet, sondern es wird halt Wein getrunken, ja, und das sind alles so Jungs in unserem Alter und wenn da Wein auf dem Tisch steht, und dann mache ich oft immer diese Challenge, ja, was ist zuerst leer? Mhm. Welche Flasche ist zuerst leer, ja? Und da wird ja auch, da wird kein Freak-Zeug getrunken, ja, sondern es wird halt getrunken, das, was am besten schmeckt, ja. Und die Flasche, die dann zuerst leer ist, die wird dann gefeiert, ja. Und das sind dann auch oft solche Sachen, ja. So, das ist dann eine Scheurebe oder auch ein Weißburgunder Gutswein oder auch ein Silvaner oder so, ja. Das ist dann einfach zack, leer, und jeder ist glücklich und jeder freut sich, ja. Und so muss es ja eigentlich auch sein bei dem Gutswein. Da muss man nicht großartig überlegen, ob das jetzt besonders abgefahren ist, ja, oder so. Ja. Das einfach, muss einfach Spaß machen zu trinken, und das tut der Jahrgang absolut. Mhm. Der erfüllt das. Das ist schön.
Ja. Ja. Die Scheu oder der Silvaner sind gute Kandidaten für erst leer oder der Weißburgunder, heißt es im Chat. Ja. Es gab noch die Frage, was denn die Scheurebe fruchtiger macht als gewöhnliche Scheureben. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden hier. Also ist die fruchtiger als sonst?
Ah, nee, ich glaube, die ist einfach nur jetzt nach den anderen Weinen sehr, sehr viel fruchtiger. Also ich glaube, wenn du mehrere Scheurebe aus Rheinhessen nebeneinander stellst.
Das denke ich auch, ja.
Glaube ich, sind die ähnlich fruchtig, ja. Ah, vielleicht gibt's da auch Unterschiede, ja, aber ja.
Tatsächlich braucht die Scheurebe gute Böden, ne? Also es ist eine Rebsorte, die jetzt nicht mit so, nicht wie die Huxelrebe, die ja vom gleichen Züchter kommt, die irgendwie im Prinzip in fetten Lehmböden auch funktioniert. Mm. Die Scheurebe braucht eigentlich gute Lagen, ne? Um zu funktionieren.
Ja, also Frucht kriegst du überall hin mit der Scheu.
Ja.
Also,
die Frage ist, wie plakativ halt das wird oder wie fein.
Die Nachhaltigkeit, dieses Salzige und auch die mineralische Komponente, und das ist ja das, was ich an dem Wein auch so schätze. Mhm. Es hat ja nicht nur Frucht, sondern wenn du es im Mund hast und unterschluckst, bleibt dir halt dann eine Salzigkeit da. Ja. Und das ist halt, denke ich, ein Ergebnis von den interessanten Böden, auf der halt wächst. Ja. Und das macht den Wein dann auch wiederum animierend, ja, und nicht satt. Also der macht dich nicht satt, sondern du kannst da immer weiter trinken. Ja, das ist ja das Schöne daran, ja. Und Scheu, dazu kommt, dass, glaube ich, die Scheu als in Anführungszeichen Neuzüchtung oder Kreuzung, was sie ja eigentlich ist, zwar schon 100 Jahre alt, ja, aber aber trotzdem keine traditionelle Rebsorte. Aber glaube ich, ist es die Kreuzung, die am besten mit den heißen Jahren zurechtkommt, muss man wirklich sagen. Alles andere, Müller-Thurgau oder auch Huxel oder sonst was, das ist alles schwierig. Wenn du dir die Anlagen anguckst, so was da so hier, was es noch so gibt. Also wir haben das ja nicht mehr. Aber, oder auch Barus, ja, Barus ist extrem sonnenbrandanfällig, oder ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt. Die Scheu kommt echt gut durch diese warmen Jahre durch, ja, und zeigt gute Ergebnisse, und das ist auch ein Grund, daran festzuhalten, das weiter zu verfolgen, das Projekt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, schön.
Cool.
Das war doch wieder eine sehr kurzweilige Stunde oder etwas mehr als eine
Wunderbar.
Stunde.
Ja.
Und wir sprechen uns dann im September tatsächlich wieder.
Freue ich mich. Ja. Und falls es die Situation erlaubt, natürlich immer herzlich willkommen.
Ja.
Und den St. Laurent zu probieren, unbedingt.
Ja, 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 auf jeden Fall. Wir wollen ja auch irgendwann mal, glaube ich, irgendwie hatten wir uns mal vorgenommen, so eine Silvaner-R-Probe zu machen, so eine vertikale.
Unbedingt.
Ja, auch irgendwann mal. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Also ich meine, es gibt immer noch Pandemie, die wird uns auch nicht so schnell verlassen, aber irgendwie geht das mit dem Impfen ja weiter und irgendwann komme ich dann auch mal wieder vorbei.
Genau. Ja, ja, wunderbar.
Auf jeden Fall.
Ja.
Freue ich mich
Klasse.
Schon drauf.
Das wird gut.
Daniel,
ich glaube auch,
Dank.
Bin auch gut drauf. Ja.
Ne? Ja.
Ich danke dir für die kurzweilige Unterhaltung. Ja, hat Spaß gemacht. Ja.
Vielen Dank an den Chat.
Und danke an alle Zuhörer und
auch das.
Ja, bleibt gesund und kommt vorbei, wenn es rum ist.
Ja. Auf bald.
Ja, wunderbar.
Tschüss.
Mach's gut. Ciao.